Ich kann mich erinnern, dass mich der Volksschullehrer irgendwann zur Klasse gedreht hat vorne und ich war eigentlich voller Erwartungshaltung, dass ich mir was gut gemacht habe. Da sagt er: Kinder, ganz wichtig fürs Leben. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und dann durfte ich mich wieder hinsetzen.
Nachts im Hochladen ist heute wieder in Münster, allerdings in einer Art, ja, wie kann ich das beschreiben? Irgendwie ist es ein Firmenimperium, irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, im Wohnzimmer zu sitzen von Titus Dittmann, dem Skate-Entrepreneur, dem Godfather of Skateboard. Wir sind in Handorf, total schnuckelig, man sitzt hier in so einem Wohnzimmer, guckt nach draußen, es ist herbstlich verlaubt.
Das Haus, und das ist auch nur eine vorübergehende, ganz besondere Situation, die wir hier erleben, weil dieses Haus hat der Professor Stammeier, der hatte einen Lehrauftrag für Architektur an der Uni Münster und der war halt ein Fan der amerikanischen Moderne, das ist so der Nachfolger des Bauhauses. Und deswegen sitzen wir hier in einem ganz besonderen Bungalow, was man ansonsten nur, wenn man Highway Number One durch Kalifornien fährt, immer oben in den Bergen, wenn man die Glasfronten sieht. Und genauso ist das gebaut und das hat dann die Glasfront zur wunderbaren Verse runter.
Genau, beim Highway Number One, da wird man natürlich irgendwie auf die Pacific Coast gucken und wir gucken stattdessen heute in Herbstlaub.
Und der Zufall ist halt so, dass dieser Professor, weil er halt hier bei mir, ich wohne direkt schräg gegenüber auf der anderen Seite der Verse, und wir haben uns damals kennengelernt und dann hat er mir beim Umbau drüben geholfen, so auch vom Style her. Und meine Frau und ich, wir sind halt, wie soll ich sagen, auch so, wir stehen so auf dem Minimalismus, Bauhaus und auch solchen Dingen. Und von daher passte das wunderbar. Und der ist halt verstorben und der Sohn war als Architekt in Äthiopien, Addis Ababa, ist er immer noch unterwegs für die GEZ, Gesellschaft, Entwicklung, Zusammenarbeit. Naja, und da das immer leer stand und ich ein Büro brauchte, weil mein Sohn das gar nicht mehr so geil fand, dass ich immer mit in der Firma hing, obwohl ich da nicht mehr Geschäftsführer war, habe ich mir gedacht, dann mache ich es mir doch so richtig schön gemütlich hier und ich bin hier so gerne und egal welche Jahreszeit, einfach raus hier in die Natur gucken, runter sehe ich die Verse da unten, einfach geil. Und das hier ist das ehemalige Esszimmer-Ecke. Und an dem Tisch arbeite ich dann auch, weil ich rundherum so schön ins Grüne gucken kann. Ja, und da sitzen wir jetzt auch hier. Und die Wohnzimmeratmosphäre ist also schon richtig, weil das war sein ehemaliges Wohnzimmer von Professor Stammeier. Und ja.
Wir sitzen hier sehr gemütlich. Ehrlich gesagt, irgendwie, wir sind hier so heimlich. Darf ich Titus sagen?
Ja, gerne.
Also ich bin die Jenny und ich bin ja hier unterwegs mit dem Literaturpodcast Nachts im Buchladen, weil du gerade ein Buch rausgebracht hast. Lernen muss nicht scheiße sein. Ich habe es tatsächlich gestern Abend im Bett noch zu Ende gelesen.
Yes.
Ja, habe ich gemacht. Und
das
es
ist ja auch nicht so dick, ne?
Das kann man tatsächlich an einem Abend sogar nach der Tagesschau noch durchlesen.
Ja, und obwohl es sich so, wie soll ich sagen, nee, der Titel, der lässt ja gar nicht so richtig darauf schließen, um was es mir geht. Der Titel muss ja immer ein bisschen auffällig, vielleicht sogar reißerisch sein, damit man das Interesse weckt. Und es geht also bei mir nicht um die klassische Bildung, sondern ich kämpfe für eine Balance zwischen Fremdsozialisation und Selbstsozialisation für Kinder, also für selbstbestimmtes Lernen, was totale Vergessenheit geraten ist in unserer Gesellschaft. Und selbstbestimmtes Lernen merken die Kinder fast gar nicht. Da sind die so motiviert, intrinsisch motiviert und was ich alles. Könnt ihr jetzt natürlich stundenlang, aber da kommen mit Sicherheit noch 1000 Fragen. Deswegen.
Ganz genau.
Und es lässt sich wirklich, und das ist immer bei mir das Allerwichtigste, dass das sich nicht zu wissenschaftlich anhört.
Genau, ich habe das Buch gesehen, ich habe den Titel gesehen.
Locker durchzulesen.
Und ich habe gedacht, es ist ein Pädagogik-Ratgeber, aber es ist ja eben auch ja, ein Plädoyer fürs Skateboard, ne? Dass auch Skateboardfahren eine Therapie sein kann für Jugendliche zum Beispiel.
Ja, wir arbeiten tatsächlich dran, therapeutisches Skaten von Krankenkassen finanzieren zu lassen, damit Ärzte das verschreiben können oder auch verschreiben können anstelle von Ritalin. Und seit 6 Jahren haben wir in der Praxis extreme Erfahrung, dass wirklich Eltern, ist nicht die Regel, aber tatsächlich haben Eltern auch schon Ritalin von sich aus absetzen können, weil es ist ja nun mal so, es gibt ja auch so eine Grauzone, wo ich nicht gerade von Missbrauch reden will, aber viele Erwachsene machen es sich auch ein bisschen einfach. wenn die Zappel-Philippe einfach ein bisschen auch über Chemie ein bisschen normierungsfähiger zu machen.
Und Sie schreiben ja auch in dem Buch, dass Sie tatsächlich glauben, dass Sie als Kind selbst ADHS hatten, dass man das damals halt noch, ja, es ist sogar diagnostiziert.
Nur da wurde ja ganz nach dem Krieg in den 50er, ich bin ja 48 geboren, wurde natürlich komplett anders mit umgegangen. Also ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Aber ich gehöre zu den Leuten, die grundsätzlich sagen, egal ob auf die Zeit bezogen, auf den Mensch bezogen oder wie auch immer, diese Verallgemeinerungen, die sind extrem gefährlich, selbst diese, die ich gerade gesagt habe.
Und Sie schreiben ja auch in dem Buch, dass Sie für sich selbst irgendwann erkannt haben, als Sie alleine im Keller waren und Briketts aufgebaut haben, dass das für Sie so eine Art Aha-Moment war, ach, wenn ich nur gelassen werde und wenn ich Sachen alleine mache, dann geht's und dann bin ich wer und dann habe ich ein Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch so Ihr Credo oder Ihr Plädoyer.
Ja, okay, dann versuche ich mal komplett auf den Punkt zu kommen, was mich eigentlich bewegt hat, dieses Buch zu schreiben. Durch diese viele Arbeit halt mit Jugendlichen, insbesondere pubertierende Rotzlöffel und dann auch mit der Erfahrung, die ich so im Leben gemacht habe und meiner Sozialisation und der Besonderheit, habe ich natürlich schon sehr früh irgendwie angefangen, auch mal über das eigene Leben zu reflektieren. Und da natürlich schon immer auch als Kind gemerkt, dass ich irgendwie anders drauf bin als die anderen und ich auch einen Riesenspaß hatte, immer gegen den Strom zu schwimmen, immer das zu machen, ja, was alle für unmöglich halten oder was mir eh keiner zugetraut hat, weil ich gehörte ja zu den Kindern, die halt diesem Normierungsdruck der Gesellschaft widerstehen konnten oder mussten, weil sie gar nicht anders konnten. Und das hat ja selbst Konfuzius schon entdeckt, nur hat er halt anders formuliert, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Da sieht man ja auch, dass es also Dinge gibt, die man selber will, wo man intrinsisch motiviert ist, was von innen rauskommt, dass der Mensch da ganz anders mit umgeht. Als Fremde stimmt das Lernen, also für einen Lehrer lernen, für die Gesellschaft, obwohl man das so macht, oder für so eine blöde Note zu lernen. Ja, das ist so ein Ding, können wir später noch drüber reden, ob sowas überhaupt, wie sinnvoll sowas überhaupt ist, aber es ist zumindest nicht zu 100% sinnvoll. Und in der Entwicklung der Pädagogik, 15 Jahre nach dem Krieg bis heute, haben alle immer nur über die Qualität der Pädagogik nachgedacht. Klar hatten wir in den 50er Jahren sehr autoritär, ich bin mit blauen Flecken rausgekommen, weil ich halt nicht so normierbar war und dann wurde mit Prügel oder wie auch immer versucht, den Griff zu kriegen. Ich war halt der Typ, der in der Volksschule Mitte, Ende 50er Jahre, der nach vorne geholt wurde, da hatten die Lehrer noch so ein kleines Podest, denke ich, oh, Klein Titus hat endlich mal was richtig gemacht, weil ich kannte ja immer nur die Sätze, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, werd doch erst mal groß. Also so dieses typische kindgemäße Verhalten, richtig extrem, genau das Gegenteil von heute, wo man jedem Kind das Gefühl gibt, dass die mehr wissen als alle Erwachsenen. Und damals kriegte man halt, wenn man nicht in die Normierung passte, ganz besonders natürlich immer gleich den Loser-Stempel aufgedrückt. Ich wurde als abschreckendes Beispiel war ich immer sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass mich der Volksschullehrer irgendwann zur Klasse gedreht hat vorne und ich war eigentlich voller Erwartungshaltung, dass ich mir was gut gemacht habe. Da sagt er, Kinder, ganz wichtig fürs Leben. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und dann durfte ich mich wieder hinsetzen. Oder weil ich immer andere Sachen gemacht habe und sehr verspielt war und mich mit anderen Dingen halt unter der Schulbank beschäftigt habe, als das, was der Lehrer wollte, dass ich mich auf der Schulbank beschäftige. Deswegen hat er dann Autos mitgebracht und ich musste vor der ganzen Klasse spiegeln und die mussten mich Spielmops nennen. Also das waren die Erziehungsmethoden von früher. Aber um 12 Uhr war dann meist mit dem Terror Schluss. Dann gingen wir nach Hause, dann hat man natürlich noch die Eltern genervt, musste ja noch Hausaufgaben machen. Und damals, ja Gott, eine Familie hatte in der Schnitt 4, 5 Kinder. Der Vater musste noch 6 Tage arbeiten, 60, 70, 80 Stunden. Ich hatte noch Samstag Schule, also komplett anders. Die Aufmerksamkeit für Kinder, die Mutter hatte vielleicht ein Viertel, ein Achtel Auge. Heute hängen 6 Augenpaare mindestens mit Opas und Omas auf einem Kind. Und von daher war die Quantität war halt, ich würde mal sagen, nur die Hälfte des Tages in der Regel oder die mehrheitliche Zeit war man auf sich gestellt. Denn dann hieß das irgendwann, jetzt hau endlich ab in den Wald und komm wieder, wenn es dunkel wird. Und man war gezwungen, schon als Kind sozusagen Unternehmer zu sein, weil man hatte keine Gebrauchsanweisung im Wald. Und da musste man selber organisieren. Man hatte Langeweile, was heute kein Kind mehr kennt. Aus Langeweile kommt Kreativität. Und vor allen Dingen, wenn man auf sich allein gestellt ist, auch als Kind mal zeitweise, also erwachsene freie Räume hat, dann kann man ja erstmal kennenlernen, was das heißt, Verantwortung für sich selber übernehmen. Man muss ja zwangsläufig Verantwortung für sich selber übernehmen. Dann trifft man Entscheidungen, was man machen will. Dann merkt man plötzlich, dass das komplett was anderes ist, wenn man sich selber ein Ziel setzt und hart dran arbeitet und das Ziel erreicht, was das für ein schönes Gefühl ist. Der Pädagoge nennt das Selbstwirksamkeit. Das ist das Selbstkonzept dann des Kindes und des Menschen. Und dann kann man die positive Spirale wieder neu anfangen.
Aber wenn ich mal kurz eingreifen darf, das hört sich ja tatsächlich an wie ein Plädoyer für die Erziehung, die du damals genossen hast.
Nee. Das hört sich an wie ein Plädoyer dafür, dass man nicht vergessen sollte, dass zu einem kompletten Menschen und einer kompletten Persönlichkeit auch Selbstsozialisation gehört und selbstbestimmtes Lernen. Und ich kämpfe für eine Balance. Ich will nämlich gerade weg aus diesem wahnsinnigen Ideologischen, was es in unserer Gesellschaft nur noch gibt. Es kennt keiner mehr Grautöne, es ist nur noch extrem. Entweder die Riesenpanik in die Richtung, und wenn man die Panik nicht teilt, ist man ja gleich auf der anderen Seite. Also, ja Gott, ich meine, auch politisch gesehen, es gibt nur extreme ideologische Ansichten und dazwischen fast nichts mehr.
Da meinst du, dass unsere Gesellschaft verkrampft?
Nee, ich glaube, dass unsere Gesellschaft einfach dadurch so geworden ist, dass nur noch an fremdbestimmtes Lernen gedacht wird und fremdbestimmte Erziehung. Denn im Endeffekt ist ja dieses fremdbestimmte Lernen ist immer das Interesse der Gesellschaft. Und das Leben besteht ja nun mal schon seit Urzeiten des Menschen sozusagen in dieser Komplexität. Auf der einen Seite das individuelle Bedürfnis der Selbstbestimmung, selbst zu entscheiden, was man macht, was man will und wo man hin will und so weiter. Und auf der anderen Seite aber die Rücksichtnahme gegenüber der Gemeinschaft. Nee, wie weit kann man sich selbst verwirklichen, bevor man ja andere Menschen sozusagen Nachteile zufügt, und diese Diskrepanz, das ist ja immer so ein Spiel zwischen ja Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Also deswegen haben wir ja Gesetze, und ich plädiere halt dafür, auf der einen Seite, was man vielleicht im Buch gar nicht so merkt, weil ja, wieder irgendwo auch klare Grenzen zu setzen. Wenn wir schon Gesetze haben, dann muss auch die Legislative, wenn die schon Gesetze gemacht hat, muss die Exekutive auch in der Regel sein, dort einzuhalten. Sonst nutzen die Gesetze nichts und verwaschen die ganzen Leitplanken. Und gerade in der Pädagogik bin ich dafür, dass es knüppelharte Leitplanken gibt, wo nämlich ja Leitplanken, die in der Familie bestimmt werden, das sind unsere Familienregeln oder hier, das sind die Schulregeln oder wie auch immer. Sonst kann die Gemeinschaft und alles nicht funktionieren. Aber dazwischen eine viel größere Freiheit und auch mehr Möglichkeiten in erwachsenenfreien Zeiten, sich selber zu finden. Selbst kleine Babys sind ja schon mit diesem Förderwahn, den ja jeder hat, dass die Kinder werden ja erzogen, dass sie der Mittelpunkt der Welt sind, und die kriegen Zwischenziele als das einzig Wahre im Leben gesagt, muss nur eine gute Note im Abi sein, dann ist das Leben gelaufen. Deswegen fallen alle Abiturienten oder 50% aller Abiturienten fallen nach dem Abitur ins Loch, wissen nicht, was sie machen sollen, müssen ja Pause machen, weil sie dann erstmal das nachholen müssen, was man früher als Kind tatsächlich zwangsläufig machen musste, weil man Langeweile hat, mal drüber nachzudenken, existiere ich überhaupt, sich kneifen, was ist überhaupt das Leben, warum lebe ich überhaupt, was ist der Sinn, was will ich überhaupt mal, woran habe ich Spaß, was finde ich scheiße, und überhaupt sich selber zu finden und sich selber kennenzulernen und dadurch die Chance haben, sich selber zu führen. Und dann erwarten wir später von unseren Kindern, dass sie die dicksten Jobs haben, andere Menschen führen, aber sie können sich selber noch nicht mal führen, weil sie gar nicht wissen, wer sie sind, und nach dem Abi erstmal darüber nachdenken, ob sie überhaupt Menschen oder Weibchen sind.
Was ich ja ganz sympathisch fand, du gehst da ja auch so ein bisschen kritisch mit dir ins Gericht und sagst, ich habe es mit meinem Sohn auf die Kumpelart und Weise versucht, versucht und das ist jetzt auch nicht unbedingt 100% gut gegangen. Und dann beschreibst du eine Situation, da muss ich gestehen, da hat mir echt der Atem gestockt, dass dein Sohn mit einem Freund auf der Straße gespielt hat und die Idee hatten, sich mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Und dass dein Sohn aber dann wohl doch gemerkt hat, oh, könnte gefährlich werden, lieber mal Papa fragen, ob das echt in Ordnung ist. Und dann hättest du dir die Klamotten der Kinder angeguckt und hättest festgestellt, ah, ist Baumwolle, ist kein Polyester. Jo, ihr könnt brennende Fackel spielen.
Ja, das ist auch meine, wie soll ich sagen, Philosophie kann ich schlecht sagen, aber auch meine Erfahrung in der Selbstsozialisation und wie ich überhaupt mit dem Leben klargekommen bin und dass ich erstmal grundsätzlich immer alles in Frage gestellt habe, was einfach nur so an Regeln oder auch an moralischen und was weiß ich, macht man halt so, Oma hat das schon so gemacht, Mutter muss jetzt die Tochter auch machen, sondern dass ich wirklich versucht habe, immer inhaltlich zu ergründen, gerade wenn es um Angst und Gefahr geht. Weil ich war eigentlich ein sehr ängstlicher Typ und das hat mich immer fürchterlich genervt. Aber mein Kopf hat mir schon damals gesagt, was ja auch vernünftig ist, Mut so zu verstehen, dass man einfach seine Angst überwindet und dann einfach loslegt, das ist Wahnsinn, das ist Leichtsinn. Dafür hat man ja den Selbsterhaltungstrieb und gewisse Dinge ist ja auch richtig, wenn man Angst hat. Aber dann sollte man die nie machen und keinen falschen Mut haben.
Aber ich hätte nicht gewusst, dass man als brennende Fackel rumlaufen darf.
Ja, aber man hat so viel Angst vor Dingen, wo es überhaupt keinen Grund gibt, Angst davor haben. Und das ist entweder, dass man sich an die Gesellschaftsnormen einfach hält und sagt, ja, das ist halt so, ne, Feuer ist gefährlich. Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Schwachsinn. Wer mit dem Feuer spielt, lernt damit umzugehen. Also muss ich doch sehen, dass Kinder frühzeitig ans Feuer rankommen, damit sie nämlich nicht in einem unbeobachteten Moment, weil sie nie die Gefährlichkeit des Feuers kennengelernt haben, dann plötzlich in Flammen stehen und überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann gehe ich doch lieber her und führe meinen Sohn, ermuntere ich eher, gefährliche Situationen kennenzulernen und dann bin ich doch immer noch als Sicherheitsfaktor da, damit er sozusagen auch so einen Grenzbereich kennenlernt und die Angst verliert, aber genau weiß, bis wohin er geht und wo Angst berechtigt ist und bis wohin man das unter Kontrolle haben muss. Das geht auch in Extremsportarten, darum geht's immer. Im Grenzbereich das geile Gefühl zu haben, alles unter Kontrolle zu haben. Und da sind sich ja die Extremsportler sicher. Und so habe ich auch, deswegen habe ich viele Extremsportarten gemacht, weil ich grundsätzlich auch immer, genau wie jeder Mensch, Angst vor allem Unbekannten hatte. Ja, und dann mentales Training, sich damit beschäftigen. Ich habe nur eine Fahrstunde gebraucht damals, weil Autofahren war natürlich in den 50er Jahren, das Nonplusultra in der Mobilitätsbewegung da und naja, weil ich habe jede Nacht unter der Bettdecke gelegen und habe Auto gefahren und die Bettdecke über den Kopf gezogen, damit meine Eltern das Motorgeräusch und den Blinker nicht hören. Und dann habe ich stundenlang vorher natürlich geguckt, wie mein Vater da die Lenkradschaltung von Alexander Leutes bedient oder Fallschirmspringen. Bevor ich das erste Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin mit Fallschirm, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe 2.000, 3.000 Sprünge, weil ich mich damit beschäftigt habe, mit der Aerodynamik, mit allem. Vorher jemand anders habe Auto fahren lassen, aus dem Dach oben aufs Schiebedach geguckt habe und getestet hat, wie man im Wind lenken kann bei 200 Stundenkilometer oder 160, wie viel man da runterfällt. Und dann hatte ich schon diese ganzen Bewegungserfahrungen und da war die Angst weg. Anders hätte ich gar nicht springen können, weil ich finde es nicht gut, wenn man sich einfach überwindet und eine Gefahr eingeht, sondern man muss sich ja damit beschäftigen und sicher sein. Und das ist halt der Grund, dass im Prinzip, ist halt, ich meine, mehr Erfolg kann ja nicht sein, wenn ich meinen Sohn so erziehe, dass er ständig selber nachdenkt und nicht wie die meisten Kinder, zumindest damals in der Zeit, alles verboten, 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 da muss man alles heimlich machen. Und wenn man das heimlich macht, es wird sowieso gemacht. Ich sag mal, wenn ein Kind überbehütet ist, das fängt bei Bäume klettern an. Wenn die Eltern immer zu vorsichtig sind und der darf nie auf den Baum klettern, wie auch immer. Und irgendwann ist er mal alleine unbeobachtet und zack, ist auf dem Baum, hat aber keine Erfahrung und fällt runter. Ist doch viel schlimmer, als wenn ich den schon in frühen Jahren auf den Baum klettern lasse, wenn er Bock hat oder vielleicht sogar noch ermutige und dann dabei bin. Und genauso ist das mit dem Feuer zu verstehen. Mir war vollkommen klar, so ein Scheiß machen alle pubertierenden Rotzlöffel im gewissen Alter. Mutproben sind angesagt und Mutproben, finde ich, ohne vorher darüber nachzudenken, was verstehe ich unter Mut oder was mache ich da überhaupt, dann finde ich einfach viel besser, ein Kind frühzeitig an Grenzen heranzuführen, damit es auch versteht, wo fängt Gefahr an und nicht. Und von daher finde ich, das kann ich einfach nur empfehlen, auch dann mit solchen Dingen, wo jedem sonst das Herz stehen bleibt, einfach mal darüber nachzudenken, welchen Gefallen tut man dem Kind damit, dass es wirklich die Chance hat, Sachen schon kennenzulernen, die sonst immer verboten sind und dadurch ungefährlicher werden und beherrschbar.
Trotzdem gehört zu einer Pubertät ja normalerweise auch Abnabelung, Rebellion und Trotz dazu. Wie war denn das bei euch? Wenn Papa skatet, hat dein Sohn Lust auf Skaten gehabt oder hat der gesagt, das bloß nicht?
Ja, das war natürlich schon ein Problem und wird auch immer ein Problem bleiben. Und das ist ja grundsätzlich ein Problem zwischen Vater und Sohn. Je nachdem, was das für ein Vater ist, für Gott hat der Sohn das natürlich schwieriger, sich frei zu schwimmen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn alle anderen in einem gewissen Alter über die Eltern herziehen, was das für Vollidioten sind und was sie alles nicht dürfen und wie auch immer. Und wenn dann Julius da mitgemacht hat, dann haben die anderen ihn eher gestoppt und haben gesagt, du musst doch den Mund halten, du hast den coolsten Alten der Welt. Und das ist natürlich ein Problem, ist vollkommen klar. Das ist ja schon fast ein Contest mit dem Vater und das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung. Und dann kommt noch hinzu, dass ich tatsächlich, weil ich habe 68 Abitur gemacht und mit dem Bedürfnis sowieso alles besser zu machen, die Welt neu zu erfinden und zu retten, genau wie dann jede Generation ja machen will, habe ich dann auch gedacht, nö, dieses scheiß Eltern-Kind-Vater-Sohn-Verhältnis, was man damals als autoritär angesehen hat, das wollte ich beenden. Und dann habe ich halt denselben Fehler gemacht, den heute noch viele machen, davon zu träumen, dass der Sohn nicht ein Sohn ist, sondern der beste Kumpel, mit dem man Pferde stehlen kann. Und das funktioniert auch erstmal. Ne? Dann ist ein Erfolg ohne Ende. Ich bin mit meinem Sohn noch jahrelang, bis der Mitte 20 oder fast 30 war, sind wir noch zusammen Autorennen gefahren und da hat nie so ein Konflikt wie ein Pubertätskonflikt stattgefunden. Und die anderen Väter, die dann auch beim historischen Tourenwagenrennen gefahren sind, die dann, wie funktioniert das bei euch mit meinem Sohn? Das würde keine 5 Minuten gut gehen und so weiter. Und da habe ich bis dahin auch immer gedacht, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Aber inzwischen sehe ich halt ein, dass ich habe zwar gesehen, dass dieses extreme fremdbestimmte Lernen, was heute üblich ist, dass 100% nur in diese Richtung gehen und nur fremdbestimmte Leistung abfordern und anhand der Normen funktionieren, gute Noten haben und dann das machen und einfach, weil die Gesellschaft das verlangt und auch die Eltern das verlangen und das Statussymbol intelligente Kinder ist ja nun mal das Größte geworden, nicht mehr das dicke Auto vor der Tür und darunter leiden die Kinder natürlich und von daher war das schon ganz richtig, dass ich nicht diesen komplett traditionellen Weg gegangen bin, der eigentlich insgesamt von der Gesellschaft gegangen ist, dass nämlich nur noch fremdbestimmtes Lernen eigentlich für ein Kind übrig bleibt und habe versucht, meinem Sohn dieses selbstbestimmte Lernen so weit wie möglich zu eröffnen. Ich war aber noch nicht so weit zu merken, zu diesem selbstbestimmten Lernen, ja, gehört aber auch wirklich, wie soll ich sagen, tatsächlich erwachsenfreie Zeiten. Und wenn man sich aber als Vater nicht als Erwachsener sieht, sondern auch als pubertierender Rotzlöffel und mit dem pubertierenden Rotzlöffel dann Spaß hat, haben die zwar irgendwo selbstbestimmt viel, viel größere Freiheiten und können im Prinzip wirklich alles ausprobieren, aber irgendwo ist dann doch, zumindest ist chronologisch, immer noch jemand vorbei, der unbewusst die Verantwortung übernimmt, der wieder regeln kann, dass irgendwas gut geht und so richtig selber zu sagen, da habe ich jetzt die Verantwortung, das mache ich, so wie wir früher allein im Wald waren. Das konnte ja nicht stattfinden, dafür haben wir uns viel zu gut verstanden und haben alles zusammen gemacht. Und und jetzt nach Reflexion merke ich natürlich, und deswegen sage ich immer wieder, die Balance muss stimmen. Und genauso wie ich in der Gesellschaft kritisiere, es kommt keine Generation von vollwertigen Persönlichkeiten in Anführungsstrichen raus, weil diese Selbstsozialisation eigentlich fehlt in der Entwicklung. Und ich rede auch flapsig davon, dass es immer mehr gut geölte kleine Roboter gibt, die eigentlich Erwachsene sind, schon in einem Alter von 14, 15, 12 sind heute Kinder so erwachsen und so vernünftig. Und das, was da rauskommt, wir freuen uns darüber, ach, wie stark und wie vernünftig und wie clever sind die schon alle und so weiter. Aber das ist die Stimme der Gesellschaft, das ist die Stimme der Erwachsenen. Und ja, eigentlich ist es ja normal, dass in der Pubertät ein Erwachsener meint, sag mal, hat mein Sohn einen Dachschaden und meine Tochter, die will immer nur das, was wirklich das Unvernünftigste und Blödeste ist. Und keiner kapiert, ja, das geht um das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Und je vernünftiger die Vorschläge der Eltern sind, wenn man Selbstbestimmung spüren will, dann muss man die unvernünftigsten Vorschläge machen, sonst ist das ja nicht anders wie die von den Eltern. Und wenn man jetzt immer nur auf die Kinder eingeht, dann könnt ihr gar nicht mehr so diesen Kampf zur Selbstbestimmung und zur Selbstsozialisation, was einfach notwendig ist, der findet dann gar nicht mehr statt. Und irgendwann, wenn nur noch 100% fremdbestimmtes Lernen stattfindet, merken die Kinder ja selber gar nicht mehr, dass da eigentlich die Balance fehlt. Und dann kommen da halt sehr früh kleine, gut funktionierende Erwachsene raus, denen aber alles das fehlt, was man, ich sag mal, nicht in der Schule lernen kann, ne? Nämlich Leistungsbereitschaft zu haben, die von innen rauskommt, also intrinsische Motivation, sag ich mal, kann man nicht an der Schule lernen, einen festen Willen kann man nicht an der Schule lernen oder fremdbestimmt lernen, da kann man bockig sein und da durchhalten, einen Dickkopf haben, aber so einen festen Willen, ein Ziel zu erreichen, weil die Ziele sind ja immer vor anderen angegeben, also ein brennendes Herz und wirklich alles zu erdulden und alles zu erleiden an Schmerzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann kommt das Skateboarden und deswegen ist das Skateboarden sowas von erfolgreich geworden. Es ist die größte bewegungsorientierte Jugendkultur, die es je gegeben hat. Ich sage extra bewegungsorientierte Jugendkultur, weil die meisten kommen aus der Musik. Aber ich sage mal, Musikgeschmack, da kann man sehr flexibel im Kopf und in den Hörgewohnheiten können Erwachsene drauf eingehen. Aber bei dem Skateboarden kam da halt was feinmotorisch unglaublich hoch und anspruchsvoll war. Und kein Erwachsener ist in der Lage oder sieht es für sinnvoll, 8 Stunden am Tag am Geländer zu stehen und immer wieder da drauf zu springen, auf die Fresse zu fallen, das Blut wegwischen, ins Krankenhaus zu gehen, sich verbinden zu lassen und dann wieder versuchen. Aber so ein Jugendlicher bei dem Kampf, eine eigene Persönlichkeit zu werden, und ist da eine Sinnstiftung drin. Allein schon deswegen, die Alten kapieren gar nicht, was ich hier mache, und die Sehnen sind drin. Die schaffen dann auch motorisch was, was Eltern nicht können, was Lehrer nicht können und so weiter, nämlich als Skateboard fahren. Und das entwickelt nämlich, eine eigene Gesinnung und ein eigenes Wertesystem und vor allen Dingen ja Stärke. Deswegen sage ich bei Skateboard auch immer, wir machen Kinder stark. Und das Skateboarden ist halt ein unglaublich geiles Werkzeug, weil es Selbstbestimmung pur ist und ist genau das Werkzeug, womit man Kindern das geben kann, was in der heutigen Zeit nämlich fehlt. Eltern und Erwachsenen freie Zeiten. Weil beim Skateboarden gibt es kaum Trainer, wird sich vielleicht mal ändern, wenn jetzt olympisch und die Erwachsenenwelt oder Big Business die ganze Kultur schluckt, wird es natürlich anders, aber bis heute und früher 100% und heute immer noch überwiegend ist Skateboard ein Ausdrucksmittel für Jugendliche, eine Möglichkeit mit dem Skateboard wirklich zu lernen, Charaktereigenschaften zu lernen, die man braucht doch nur einen Skateboarder zu beobachten. Nirgendwo sieht man Menschen so viel auf die Fresse fallen, sich wehtun, da wird nicht gejammert, das Blut wird weggewischt, der Dreck wird weggewischt, da wird wieder, bis der Olli steht oder wie auch immer, wenn es 3-4 Monate dauert, ein Ehrgeiz wird entwickelt, ein Durchhaltevermögen, ein Biss und diese ganzen Sachen. Und das kann man nicht an der Schule erlernen. Und ich habe mir halt dann auch darüber nachgedacht oder die Beweise für meine Theorie oder zumindest die Hinweise darauf, dass es so sein muss, braucht man nur noch die Frage zu stellen, wir sind Exportweltmeister. Und trotzdem haben wir Schiss, dass keiner mehr Unternehmer werden will. Wir machen Förderungen in Millionenhöhe, Business Angels, Höhle der Löwen. ZDF hat mit mir eine Staffel Kampf der Start abgedreht, wo ich dann den Sack gehauen habe, weil dann einfach, ich hätte ja nur noch drehen müssen. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, das ist so eine Diskrepanz. Auf der einen Seite Exportweltmeister und auf der anderen Seite die Angst, wir kacken ab, weil keiner mehr Unternehmer wird. Ja, und für mich ist das sonnenklar. Wie alt sind die Jungs, die den Exportweltmeister tragen? Und so flapsig sich das anhört, alles alte Säcke, so in meinem Alter, die alle mittags in den Wald geschickt wurden und zum Unternehmer gezwungen wurden und solche Eigenschaften, sich selber durchzuboxen, einfach gelernt haben. Oder tatsächlich auch ADS hatten, mit der Normierung nicht klarkommen und alleine sich durchkämpfen mussten. Das ist heute alles nicht mehr möglich. Und deswegen muss man ja sogar schon Manager in den Urwald schicken, damit die mal das Leben kennenlernen.
Du hast selbst gesagt, aus den Geschäften hast du dich so ein bisschen zurückgezogen. Du bist aber noch wahnsinnig aktiv. Wo siehst denn du da in Zukunft deine Rolle? Weiter Leuten Visionen zu geben?
Auch an solchen Fragen merke ich, die treffen auf mich einfach nie zu. Weil ich kann jetzt flapsig sagen, scheißegal, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht um die Zukunft. Und da ist sogar was ganz, ganz Wahres dran. Weil ich halte Lebensplanung für ungefähr das Bescheuerte, was man machen kann. Jeder Mensch ist so vernünftig, wenn er Schach spielt und er versucht, keiner kommt auf die Idee, ein Schachspiel bis zu Ende zu planen und dann zu sagen, ach nee, ich spiele gar nicht, ich verliere ja oder ich habe ja schon gewonnen, ich habe bis zu Ende durchgedacht. Und jeder Mensch merkt, boah, wie komplex das wird und dass man gar nicht so weit planen kann. Aber wenn es um das Leben der Kinder geht, wenn es um das eigene Leben geht oder wenn es um Businessplanung geht, dann meint die Bank plötzlich, man kann einen 5-Jahres-Plan oder sowas machen. Und dann sage ich immer, wie bescheuert kann man sein? Es ist doch viel besser, wirklich zu realisieren, wir haben keine Kugel, um in die Zukunft zu gucken und dann sich damit abzufinden mit dem Fakt, dass man gar nicht sicher planen kann. Wenn man das nicht so ernst nimmt, und man denkt, ja, wie könnte es am besten laufen, wie könnte am schlechtesten lesen, Worst Case, Best Case und so weiter. Das mentale Training. Aber das darf man nicht so ernst nehmen. Und man muss bereit sein, wenn man nach 3 Monaten merkt, die ganze Situation hat sich verändert. Im Business, der Markt, wie auch immer. Oder jetzt die Disruption durch die Digitalisierung. Da muss man auch jetzt ständig, wenn sich so schnell was entwickelt, neu planen, auf neuen. Also diesen Mut zu haben, halt ja, zu sagen, ja. Situation anders, schmeiß alles weg, ich plane mal kurz neu und wirklich kurzfristiger auch, boah, man muss ja immer, das ist ja immer gefährlich, wenn ich dann sage, kurzfristiger zu leben. Ja doch, meine ich eigentlich auch so. Das Beste ist, man lebt in der Gegenwart und macht da das Optimum drauf und Chancen nutzen, finde ich viel, viel wichtiger. Und Chancen sind wie Zeitfenster, die gehen auf und da muss man natürlich gucken, dass man in der Zeit, wo dieses Zeitfenster auf ist, auch durchspringt, weil wenn das wieder zugibt, dann gibt es Scherben und das ist wie im richtigen Leben. Und
dann sage ich einfach, ich wünsche dir, dass es weiter rollt und da noch viele Dinge kommen und weiterhin.
Also ich habe Visionen im Kopf. Ich habe natürlich, wie soll ich sagen, so ein bisschen nichts ist unmöglich und so weiter. Aber ich halte das oder zu sagen, ja, das wäre ein schönes Ziel, da will ich hin. Ich glaube nicht, dass das glücklich macht, weil sich ein Ziel setzen und das als endgültiges Ziel zu sehen, ist das Gefährlichste, was man machen kann. Ich sage immer, wer sein Ziel im Leben erreicht, hat es nicht hoch genug gesteckt. Und damit ich es hoch genug stecke, aber keinen Frust kriege, weil das so fürchterlich hoch ist, weil wenn man ein Ziel irgendwo ganz weit wegsteckt, dann weiß man ja, oh Gott, das kann man doch gar nicht erreichen. Und deswegen kann man auf die Art und Weise gar nicht der erfolgreichste Mensch der Welt werden. Weil wenn man sich nämlich das Ziel setzt, dass man sozusagen die ganze Welt rettet, dann weiß ja schon das Gehirn, schaffe ich doch eh, die brauche ich gar nicht anzufangen. Also mache ich das so, dass ich mir nur Ziele setze, die immer so ganz nah und greifbar sind. Und dann kann ich auch mit großer Schnauze erzählen, boah, da will ich hin und Dings und das habe ich hier übermorgen, das habe ich nächstes Jahr und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann kurz vor dem Ziel bin und weiß, dann erreiche ich bald. Dann nehme ich schnell die Latte und lege die einfach ein Stück höher. Und so geht das ganze Leben. Und deswegen habe ich mein Ziel im Leben noch nie erreicht. Ich kann aber auch keinem sagen, wo das Ziel ganz oben ist. Weil das lasse ich offen, da bin ich flexibel. Das soll so hoch sein wie möglich. Aber aus einem ganz anderen Grund, weil Ziele erreichen oder Dinge bewegen im Leben, sind ja sinnstiftend. Wenn ich die dankbaren, leuchtenden Augen von den Kindern sehe, in den Projekten von Afghanistan bis Syrien, dann ist das einfach die schönste Belohnung. Und dafür zieht man wieder richtig am Draht. Und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, in einem positiven Sinne selbst zu verarschen. Weil wir sehen das ja, an den Abiturienten sehen wir, dass 75% in Loch fallen. Weil die Eltern und die Erwachsenenwelt denen irgendwie vorgaukelt, dass die Note das Wichtigste im Leben ist und dazu anschließend das ganze Leben geregelt haben, wenn sie nur eine gute Note im Abitur haben. Und unsere Gesellschaft ja leider Gottes von sozialen Status her einen, ich sag mal, erfolgreichen Nicht-Akademiker, der riesig was bewegt, hat nicht so ein Image als meinetwegen der Professor, Doktor, der Taxi fährt oder so. Und weiß ich nicht, ob das alles so ganz, ob das so sein muss. Und man sieht es auch bei Bergsteigern, ne? Wenn die sich das Ziel setzen, ey, ich will jetzt auf den höchsten Berg der Welt klettern. Und das ist das einzige Ziel, was sie im Leben erreichen wollen. Dann kommen die oben an, sind da und dann kommt die große Leere. Und ich sag mal, fast alle Bergsteiger, die tödlich verunglücken auf dem Rückweg. Warum? Weil die haben nicht weiter geplant als das Ziel. Also ist es eigentlich nicht zu empfehlen, sich so ein Ziel zu setzen wie eine 1 im Abi, sondern entweder muss einem bewusst sein, ja, eigentlich ist es scheißegal, aber ein paar mehr Vorteile habe ich ja vielleicht. Also gut, ich sehe Sinnstiftung, dann gehe ich mal dahin, aber es ist nur ein kleines Zwischenziel. Das eigentliche Ziel müsste doch sein von Eltern für ihre Kinder. Wenn man lange genug nachfragt, werden auch alle Eltern sagen, mein Ziel ist, dass meine Kinder mal glücklich werden. Aber es tut keiner was dafür, dass die glücklich werden. Denn glücklich werden hat viel mehr mit Selbstbestimmung zu tun, als mit fremdbestimmtem Lernen.
Lieber Titus, ich wünsche dir weiterhin coole Visionen und glücklich sein. Und vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne, gerne. Oh, 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 oh